zwischen Hamburg und Haiti.
Wo der Teufel durch die Wälder streift. Die australische Insel Tasmanien. Eine Sendung von Petra Aldenrath.
Wasser schwappt sanft gegen weiße Yachten, Segelschiffe und Ausflugsdampfer. Noch liegen die Boote fest verteut an der Mole im Hafen. Es ist still. Nur ein Reiher nutzt die ersten Sonnenstrahlen des Tages und sonnt sich auf einem Felsen. Das Meer ist so ruhig, dass die zigtausend Muscheln, die sich Schicht für Schicht an den Holzpfählen der Schiffsanlegestellen festgesaugt haben, glasklar zu erkennen sind. Vereinzelt spiegeln sich weiße Wolken im Wasser. Sie ziehen langsam weiter in Richtung Mount Wellington.
Der 1271 Meter hohe Mount Wellington ist so etwas wie der Hausberg von Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens. Die Stadt mit ihren 210.000 Einwohnern liegt dem Berg praktisch zu Füßen. Sie ist direkt an ihn gebaut. Nach Sydney ist es die älteste Stadt Australiens und verfügt über einen der tiefsten natürlichen Häfen der Welt. Sie wurde 1806 als Strafkolonie gegründet. Noch heute zeugen prächtige viktorianische Villen von der Zeit der ersten europäischen Siedler. Genau wie die alten Speicherhäuser am Salamanca-Markt, direkt gegenüber vom Hafen. Statt Schiffswaren aus aller Welt gibt es heute frisch aufgebrühten Kaffee, Baisers, Croissants, Käse, Wein und auch Kunsthandwerk.
Ich mag diese Art Stadt mit vielen Cafés und mit Kunst. Es gibt kleine, interessante Labels und Designer, bei denen es immer etwas zu entdecken gibt. Ein sehr entspanntes, kleinstädtisches Lebensgefühl.
Molly Kendall hat ihren türkisfarbenen Oldtimer vor dem Salamanca-Markt geparkt. Sie und ihr Mann Andy sind vor 10 Jahren von Westaustralien nach Hobart gezogen. Die Hitze auf dem Festland haben sie nicht mehr ertragen. Über 40 Grad im Sommer. Und das wochenlang. In Tasmanien klettert das Thermometer nur an wenigen Tagen so hoch. Meist schwankt es zur heißen Jahreszeit, zwischen Dezember und März, zwischen 23 und 30 Grad. Molly greift sich ihre Einkaufstasche. Samstag ist Markttag. Sie will noch etwas zum Picknicken kaufen und dann mit Sohn Oscar und Andy hinaus in den Wald.
Als ich noch in Städten wie Adelaide, Melbourne, Sydney und Brisbane gelebt habe, waren Ausflüge in die Natur ein Tagesunternehmen. Es hat einen halben Tag gedauert, bis man draußen war. Du hast ein wenig Zeit draußen verbracht und dann bist du einen halben Tag lang zurückgefahren. Aber hier kannst du innerhalb von Minuten einen einsamen Strand, einen urwüchsigen Wald oder einen wilden Fluss finden und 15 Minuten später sitzt du wieder in Hobart am Wasser und trinkst ein Glas Wein.
Molly und Andy sind zufrieden. Sie jobbt in einem kleinen Trödelladen und verkauft dort gut erhaltene antike Dinge. Er war ein paar Jahre Pressesprecher in der Politik und kümmert sich nun um den Naturschutz. Beide können sich nicht vorstellen, von der Insel wegzuziehen.
Tasmanien wurde von dem Holländer Abel Tasman entdeckt. Von ihm kommt der Name. Für Molly und Andy ist es einfach Tassie. So wird die Insel im Südosten Australiens liebevoll von ihren Bewohnern genannt. Tassie ist von mehreren Meeren umgeben. Der Tasmansee im Osten, dem Indischen Ozean im Westen und der in den Pazifik mündenden Bass Strait im Norden. Es ist die größte australische Insel. Sie ist etwa so groß wie Irland. Allerdings leben nur 500.000 Menschen hier. Und knapp die Hälfte der Insel steht unter Naturschutz. In Hobart mündet der Durban-Fluss in die Tasmansee. Dort steht eines der spektakulärsten Museen der Welt, das MONA, das Museum of Old and New Art. Der tasmanische Millionär und Privatsammler David Walsh hat es in den Stein einer Klippe bauen lassen.
Ein gläserner Aufzug fährt die Besucher durch den Felsen. Das MoNA ist eine Art Disneyland für Liebhaber moderner Kunst. Von einer Felswand läuft Wasser in Buchstabenform hinunter. An einem Ping-Pong-Tisch, der keine glatte Holzplatte hat, sondern eine mit Löchern, dürfen Gäste versuchen, die Bälle so zu schlagen, dass sie nicht runterfallen. In einem anderen Raum kann man singen. Oder man schaut der Museumsattraktion zu, einer Verdauungsmaschine. Reagenzgläser, groß wie Luftballons, hängen an einer Schiene. Innen blubbert es. Es riecht nach Kloake.
Die Maschine bekommt frische Früchte aus der Cafeteria. Diesen Morgen gab es ein Frikadellen-Sandwich und ein Croissant. Manchmal bekommt die Maschine aber auch Fisch oder Wraps, kleine Süßigkeiten und viel Wasser. Dann startet das gesamte System.
Um 11 Uhr vormittags wird das Kunstwerk gefüttert. Und um 14.30 Uhr muss es dann mal für kleine Maschinen. Für die Besucher ist die Essensausscheidung ein Schauspiel der besonderen Art. Sie starren auf das braune Zeug, das rauskommt, und halten sich die Nase zu.
Das MoNA ist ein Publikumsmagnet. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2011 stiegen die Touristenzahlen in Tasmanien sprunghaft an. Viele kommen nur für einen Tag, um ins Museum zu gehen. Die spektakuläre Natur Tasmaniens entgeht ihnen.
Nur wenige Minuten vom MoNA entfernt liegt der Styx-Wald. Er sieht aus wie ein verwunschener Märchenwald. Meterhohe Farne breiten ihre Fächer aus. Lianen hängen von den Ästen der Bäume herab. Es ist feucht. Viele der Baumstämme sind mit Moos bewachsen. Andy zeigt auf einen wahren Giganten.
Es ist nicht nur der höchste Baum, sondern das höchste Ding Tasmaniens. Nichts überragt ihn. Eines der Hauptargumente der Umweltaktivisten, um die Gegend hier zu schützen, war, dass der höchste Hartholzbaum der Welt und die höchste blühende Pflanze direkt in diesem Wald wachsen.
Hardwood in the world and the tallest flowering plant in the world was right here in this forest.
Aber die höchsten Bäume stehen doch in den USA, die Redwoods.
They've got a much bigger girth.
Ja, die sind dicker im Stamm, aber es sind Weichholzbäume. Die hier sind die höchsten Hartholzbäume.
These are the tallest hardwoods.
86 Meter hoch ist der riesige Baum und damit höher als das höchste Haus der Insel, das Casino in Hobart. Es misst gerade mal 72 Meter. Die Baumriesen stehen unter Naturschutz. Als die Giganten vor Jahren von einem Holzexporteur gefällt werden sollten, setzte auf der Insel ein Proteststurm ein. Wenn es um den Schutz ihrer Natur geht, werden die sonst sehr entspannten Tasmanier leidenschaftlich. Auf der Insel leben nämlich Tierarten, die es sonst nirgendwo gibt. Es gibt so saubere Flüsse, dass man daraus trinken kann, und noch viel unberührte Natur.
Andy ist aktiv bei den Grünen. Für ihn ist es kein Wunder, dass ausgerechnet in Tasmanien die allererste grüne Partei der Welt gegründet wurde.
Es existieren in Tasmanien Wälder, in die noch nie ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat. Vor allem im Westen und im Nordwesten. Dort gibt es keine Wege, keine von Menschenhand erschaffene Infrastruktur. Es gibt auch keinen Müll, weil es so abgelegen ist.
An der Westküste ist die See oft so rau und wild, dass nur geübte Seeleute in den Hafen fahren können. Hier regnet es mehr als 200 Tage im Jahr. Und hier befindet sich einer der größten Regenwälder Australiens, die Tarkine-Region. Der tasmanische Teufel streift durch die Wälder, Adler kreisen am Himmel, mardergroße, weißgetüpfelte Quolls pirschen auf Nahrungssuche durch die Steppen, Schnabeltiere schwimmen in den Flüssen.
Gary McGushen ist im Westen aufgewachsen, in Queenstown, einer Bergwerkstatt. Als Student hat er in den Minen unter Tage gejobbt und wertvolles Zinn abgebaut. Seitdem hat er Sympathie für die Kumpel.
Die Tarkine-Region erregt die Gemüter. Einige denken, wir sollten die Landschaft in Ruhe lassen. Andere wie ich finden, Bergbau sollte erlaubt sein, mit Einschränkungen allerdings. Australien hängt vom Bergbau ab. Wenn du eine Mine baust, musst du ja nicht gleich die Umwelt zerstören. Es kostet zwar viel, es so zu machen, dass alles sauber bleibt, aber so müssen wir es hier in Tasmanien halt tun.
Gary arbeitet heute als Arzt. Seine Heimatregion liegt ihm am Herzen.
Wir sind früher oft wandern gegangen. Du musst dich wirklich auskennen, weil die Vegetation so dicht ist. Wenn du dich 100 Meter vom Weg entfernst, kannst du verloren gehen. Und dann hast du keine Ahnung, wie es zurückgeht. Wenn du dich nicht daran hältst und die Wege verlässt, ja, dann... Es passiert immer wieder, dass Wanderer in der tasmanischen Wildnis ums Leben kommen. Es ist eine feindliche Schönheit, eine feindliche Wildnis. Nicht wegen der Tiere, sondern weil sie so undurchdringlich ist.
Vor allem abenteuerlustige Touristen auf der Suche nach unberührter Natur unterschätzen die Gefahr. Immer wieder gibt es spektakuläre Such- und Rettungsaktionen per Hubschrauber. Seile und Tragen werden herabgelassen, im Regenwald landen können die Helis nicht.
Über 1800 Quadratkilometer erstrecken sich Wälder, Steppen und Flüsse. In der Tarkhain wachsen mehr als 200 verschiedene Eukalyptusbäume und 90 Moossorten. Rod kennt die meisten. Er ist Bushwalker. Übersetzt heißt das Wanderer, aber Rod ist mehr. Er kann nicht nur hunderte Pflanzen bestimmen, sondern auch Spuren von Tieren lesen. Seine Freizeit verbringt er im Busch. So wie Gary ist auch er am Rande der Wildnis aufgewachsen, allerdings im Norden.
Ich bin in Mole Creek aufgewachsen, dort, wo all die Berge und Höhlen sind. Früher haben wir unser Mittagessen eingepackt und Seile und Leitern geschnappt und dann haben wir den ganzen Tag lang Höhlen erkundet. Meine Mutter hat sich Sorgen gemacht, aber wir sind immer gut nach Hause gekommen.
Rod geht auf die 70 zu, kann es aber mit so manchem 30-Jährigen aufnehmen. Er ist braun gebrannt und durchtrainiert bis in die letzte Sehne. Rod trägt Wanderschuhe, eine knielange Khaki-Hose und ein kariertes Hemd. Im Rucksack hat er stets Trinkwasser. Das braucht er bei seinen Höhlentouren. Diese Expeditionen in die Unterwelt sind immer noch Rods Leidenschaft.
In den Höhlen leben Kreaturen. Kleine, winzige Shrimps zum Beispiel, die man sonst nirgendwo in der Welt findet. Woanders gibt es sie nur als Fossilien. Diese Tiere leben nicht nur in Höhlen, sondern auch in Flüssen und Tümpeln oben in den Bergen.
Der höchste Punkt Tasmaniens ist der 1617 Meter hohe Gipfel des Mount Osser. Er liegt im zentralen Hochland, also ziemlich in der Mitte der Insel. Von hier aus blickt man auf die Tarkhain-Region und auf die Wälder, die sich vom Westen in den Norden ziehen. Erst nahe der Küste im Norden wird die Gegend flacher und lieblicher. Wein wird angebaut, kleine Dörfer tauchen auf und große Viehfarmen. Gegenüber der Bass Strait liegt das australische Festland.
Mit der Nachtfähre kann man nach Melbourne und Sydney übersetzen. Rod hat das oft getan, aber nun mag er seine Insel nicht mehr verlassen.
Ich liebe Tasmanien. Ich war überall in Australien, aber Tasmanien ist das Beste. Ich liebe Wanderung. Ich gehe einfach zu allen Orten, die ich mag.
Das sind für Rod nicht nur dunkle Höhlen, sondern auch sonnige Strände. Und die liegen im Osten Tasmaniens. Der Weg von der Bass Strait dorthin schlängelt sich durch Steppenlandschaften mit goldgelben Gräsern. Aber es gibt auch dunkle Flecken, wo kein einziges Blatt mehr wächst. Hier haben Buschfeuer die Landschaft verbrannt. Rinder und Schafe grasen nah an einem Mohnfeld. Die Pflanzen werden zu Medizin verarbeitet. Hinter den Tälern windet sich die Straße langsam einen Berg mit grandioser Aussicht hinauf. Eukalyptusbäume säumen den Weg. Unten rauscht das Tasmanische Meer und klatscht an die weißen, kilometerlangen und menschenleeren Strände. Ein Postkartenmotiv. Rod hört ein Rascheln. Auf dem Boden entdeckt er Spuren eines Wombats.
Überall in den Nationalparks findet man Wombat-Kacke. Das sind so kleine quadratische Blöcke, sie sind leicht zu erkennen. Wenn du zum Beispiel zum Cradle Mountain hinaufgehst und zu der Aussichtsplattform Mary's Lookout, siehst du ringsum Wombat-Kacke.
Wombats sind graubraune, eher rundliche Beuteltiere mit kleinen niedlichen Teddybär-Ohren, einem dicken Fell und Schneidezähnen wie bei einem Hasen. Sie sehen knuffig aus, können aber ganz schön beißen. Es sind scheue Wesen, die sich nur nachts blicken lassen.
Diese dummen Viecher. In der Dunkelheit laufen sie vor die Autos. Aber das beweist andererseits auch, dass es hier im Busch viele Tiere gibt.
Entlang der Straßen warnen Schilder von Einbruch der Dämmerung bis zum Morgengrauen, nicht schneller als 80 Stundenkilometer zu fahren. Pro Jahr werden in Tasmanien mehr als 500.000 Tiere überfahren. Vögel und Reptilien sind bei dieser Zählung noch nicht mal dabei. An manchen Straßen sieht es aus wie auf einem Friedhof. Alle paar Meter liegen ein totes Opossum, ein Wombat oder ein Wallaby. Rod hält an, wenn das Tier erst vor kurzem überfahren wurde, und schaut nach, ob im Beutel ein Junges überlebt hat.
Das ist Lucy. Hallo, Luz. Schätzchen, du bist ein bisschen nass, stimmt's? Lucy ist ein typisches Waisentier. Wir haben sie gefunden, nachdem ihre Mutter von einem Auto angefahren worden war. Im Beutel der Mutter. Sie hatte die Größe einer Orange. Wenn du weißt, dass sie 40 Kilogramm schwer werden und einen Meter lang, ist das nicht groß. Sie wiegt jetzt zwischen 11 und 12 Kilo. Sobald sie 18 Kilogramm wiegt, lassen wir sie frei.
Zärtlich streicht Greg Lucy dem Wombat über den Kopf. Greg leitet eine Notaufnahmestelle für Tiere. Gestern hatte sein Mitarbeiter Corey Nachtschicht. Um 2 Uhr klingelte sein Telefon. Ein Mini-Känguru war verletzt.
Wir betreiben Tasmaniens einzigen 24-Stunden-Rettungsdienst. Und da gibt es oft spät in der Nacht Anrufe, sodass wir raus müssen, um uns um ein Tierbaby oder ein verletztes Tier zu kümmern oder mit ihm zum Tierarzt zu fahren.
Corey ist ein hübscher Kerl, ein Surfer-Typ. Schlank, kurze Haare, ein charmantes Lächeln. Er ist Mitte 20. Eigentlich das Alter, in dem man gerne Party macht.
Ich gehe nicht oft aus. Ich interessiere mich mehr für die Tierwelt. Früher war ich auf Partys. Heute gehe ich lieber nach Hause und füttere eines der verwaisten Tierbabys mit der Flasche.
In den Gehegen in Bunurong werden die verwaisten Tiere so lange aufgepäppelt, bis sie wieder ausgewildert werden können. Mit Ausnahme der tasmanischen Teufel. Die kleinen schwarzen Beuteltiere mit ihren rot leuchtenden Ohren sind vom Aussterben bedroht. Ein ansteckender Gesichtskrebs hat ihre Populationen in nur 10 Jahren um mehr als 80% schrumpfen lassen. Wenn die Teufel nachts in den Wäldern schreien, kann einem das Blut in den Adern gefrieren.
Ich weiß nicht, was du über die tasmanischen Teufel gehört hast. Wilde, schmutzige, stinkende Killermaschinen? Sie werden völlig falsch verstanden. Sie sind Aasfresser. Sie glauben allerdings, sie wären gute Jäger. Aber ihr erstes Problem ist, sie sind sehr langsam. Gerade mal so schnell wie ein Huhn. Und sie sehen schlecht. Sie können tagelang laufen und riechen ihre Nahrung aus großer Entfernung. Ihr Gebiss ist kräftig. Sie fressen alles, Knochen und Fell. Der Kiefer eines tasmanischen Teufels ist stark. Ihre Beißkraft entspricht der von 4 bis 5 amerikanischen Pitbulls. Also sehr, sehr stark.
Diese Stärke nutzt ihnen wenig im Kampf gegen den Krebs. Um sie vor dem Aussterben zu schützen, werden gesunde Tiere isoliert. Den tasmanischen Teufeln bietet die Gefangenschaft mehr Sicherheit als die freie Natur. Greg schnappt sich einen Besen und schabt die Abfälle zusammen. Ein Waisentierheim wie Bunurong zu leiten, war schon sein Traum, als er noch ein kleiner Junge war. Als nächstes plant er ein Krankenhaus für Tiere. Ein hungriges Wallaby hüpft vorbei. Die Tiere bewegen sich frei durch das Gelände. Greg hat etwas zum Knabbern dabei. In einer Großstadt würde Greg eingehen. Dabei wurde er im südafrikanischen Johannesburg geboren. Als er 3 Jahre alt war, zogen seine Eltern aus beruflichen Gründen nach Tasmanien. Für ihn das reinste Glück.
Ich war später nochmal in Südafrika. Und danach war ich so dankbar, dass ich in Tasmanien aufgewachsen bin. Es ist so sicher hier. Mann, das war dort eine völlig andere Welt für mich. Auf einmal hörst du Pistolenschüsse, die Fenster sind verbarrikadiert und du kannst nachts nicht überall hin. Tasmanien ist so schön. Für mich der ideale Ort. Die werden mich hier nicht mehr los. Ich liebe Tasmanien. Das ist der beste Platz der Welt.
Absolutely, I love Tasmania. Best place in the world.
Der beste Platz der Welt. Das hört man immer wieder. Auch diejenigen, die lange im Ausland waren, kommen später oft zurück. Wie Weltenbummler Robert Pennicott.
Wenn man Robert sucht, gibt es drei Orte, wo man ihn findet. Entweder am Hafen bei den Booten, auf dem Meer oder im Wasser.
Ich habe Wasser in meinen Adern. Es ist die Wahrheit. Mein ganzes Leben war ich im oder auf dem Wasser. Entweder habe ich geschnorchelt, getaucht oder ich war fischen. Und später habe ich dann meinen Kindern beigebracht, was ich weiß.
Nach seinem Job als Fischer hat er in einer Bank gearbeitet. Das war nicht so sein Ding. Dann fuhr er mit seiner kleinen Jolle los, umrundete Australien und sammelte dabei Spenden für eine Kampagne gegen Kinderlähmung. Mittlerweile hat Robert Pennicott eine eigene Stiftung. Der Schutz der Meere liegt ihm besonders am Herzen. Wasser ist eben sein Element. Heute steuert Robert sein Boot weit hinaus, dorthin, wo die Tasmanische See auf den Ozean trifft.
Wir werden sicher Delfine sehen und an die 1000 australische Seelöwen. Jeden Tag ist ein ganzer Vogelschwarm da draußen. Auch Albatrosse. Pinguine schwimmen herum. Die Landschaft ist atemberaubend. Und sie rennt nicht weg.
Nach etwa 20 Minuten Fahrt an der Küste entlang tauchen die ersten Delfine auf. Ein Albatros breitet seine Schwingen aus und lässt sich treiben. Wie ein Segelflugzeug braucht er den Wind, um an Höhe zu gewinnen. Auf einem Felsvorsprung entdeckt Robert einen Adler. Majestätisch blickt der große Vogel über das Meer. Der Felsen der Seelöwen ist weiter draußen. Die Küste ist von dort nicht mehr zu sehen. Hunderte Seelöwen sitzen auf Steinen oder tummeln sich im Meer. Es stinkt. Das seien alles Bullen, erklärt Steuermann Aido.
Sie leben getrennt. Wenn die Weibchen da sind, kämpfen die Männchen viel. Das ist fatal. Ohne die Weibchen leben sie aber gut zusammen. Einmal im Jahr schwimmen sie 400 Kilometer weit nach Norden, um sich nach Weibchen umzusehen.
Um den Seelöwenfelsen herum ist das Meer rau. Das Boot schlägt hart auf die Wellen. Die nächste Landmasse ist, abgesehen von Tasmanien, die Antarktis. Kreuzfahrtschiffe auf dem Weg dorthin legen meist in Hobart an. Robert und Aido steuern das Boot zu den Klippen von Port Arthur. Die Ruine liegt an einem ins Meer hinausragenden Zipfel der Hauptinsel Tasmaniens. Früher war hier eines der größten Strafgefangenenlager der Briten. Sie brachten seit Ende des 18. Jahrhunderts an die 75.000 Häftlinge von England aus hierher. So mancher Delinquent wurde von den Klippen ins Meer gestoßen.
Touristen und vor allem auch Schulklassen sehen sich heute in Port Arthur die beengten Zellen mit den eisernen Fußfesseln an.
Rules to be observed by the convicts. Rule 64. The convicts upon no pretense whatever are to attend.
Mit den Häftlingen kamen auch englische Gefängniswärter samt ihrer Familien auf die Insel. Europäische Geschäftsleute, Farmer und Händler folgten. Die Besiedlung Tasmaniens durch die Europäer begann. Und damit die Ausrottung der Ureinwohner Tasmaniens, der Aborigines.
Gegen Abend lenkt Robert Pennicott sein Boot zur Adventure Bay. Der britische Entdecker Captain Cook ankerte hier 1777 mit seiner Resolution. Die Bucht liegt auf Bruny Island, einer Insel, die wie 300 weitere zu Tasmanien gehört. Robert lebt hier. Sein Grundstück grenzt an einen Wald, in dem die einzigen weißen Kängurus Australiens zu Hause sind. Keine Brücke, sondern eine Fähre verbindet Bruny Island mit der Hauptinsel. Wenn dort die Uhren schon langsamer ticken, dann erst recht auf Bruny Island, sagt Robert.
Auf Bruny Island hinken wir der Zeit hinterher. In manchen Gegenden funktionieren keine Handys und auch der Internetzugang ist schlecht. Nimm alle Attribute Tasmaniens und packe sie in einen kleinen Mikrokosmos. Dann kommt Bruny Island dabei heraus.
Auch auf Bruny gibt es goldgelbe Steppen, dichte Wälder, zerklüftete Berge, schroffe Küsten und kilometerlange leere Strände. Nur ist hier alles noch viel einsamer als im restlichen Tasmanien.
Wir haben die gleiche Fläche wie Singapur, aber die haben 5 Millionen Einwohner und wir haben 780 registrierte Bürger. Du kannst hier am Strand ganz allein spazieren gehen. Du kannst, wenn du magst, nackt schwimmen. Da ist niemand am Meer.
In der Abenddämmerung watscheln ein paar Zwergpinguine an den Strand und suchen ihre Höhlen auf. Bruny ist wie eine Sanduhr geformt. Die Sandbehälter sind die Nord- und die Südinsel. In der dünnen Mitte liegt der längste Strand der Insel. Von einem Ende der Insel bis ans andere benötigt man mit dem Auto etwa eine Stunde. Immer. Staus sind unbekannt. Auf Bruny braucht man Dinge auch nicht doppelt. Es gibt eine Poststation, eine Schule, einen Inselpolizisten, eine Käserei, eine Winzerin, einen Supermarkt, ein Hotel und eine Austernfarm.
Joe Bennett war den ganzen Tag mit seinem Boot unterwegs und hat Dutzende Kisten voller Austern mitgebracht.
Sie müssen nicht gefüttert werden. Du tust sie einfach ins Wasser und lässt sie wachsen. Am Anfang sind sie winzig, kleiner als ein kleiner Fingernagel. Das Wasser hier ist sehr gut, sehr klar. Es gibt hier keine Massenhaltung. Wir benutzen keinen Dünger. Die Austern werden von ganz allein dick.
Am besten schmecken sie frisch aus dem Meer. Natürlich in Joes Austernbar. Joes Austern gelten als erstklassig. Sie werden in Sydney serviert, in Melbourne und in Hobart. Von draußen weht eine leichte Brise in die Bar. Der Blick fällt aufs Meer. Kein Wunder, dass auch Joe nicht weg will. 20 Minuten braucht die Fähre, um von Bruny zurück auf die Hauptinsel zu schippern. Und weitere 20 Minuten später ist man dann schon in der Hauptstadt. Auf dem australischen Festland wird Hobart gern spöttisch Slowbart genannt, weil das Tempo so langsam ist. Aber nach der Einsamkeit auf Bruny Island fühlt sich Hobart eher an wie London, Paris oder New York. Die Restaurants am Hafen sind voll. Es gibt Fisch und Chips, Wein und Bier, Austern und Muscheln. Künstler führen auf einem Segelboot Akrobatik vor. Sie hangeln sich an den Masten entlang, lassen sich an Seilen runter, machen Salti. Die Touristen spenden vom Kai aus Applaus. Molly und Andy sitzen in ihrem Lieblingscafé. Molly hat Andy vom Flughafen abgeholt. Er war auf dem Festland.
Ich habe immer dieses erleichterte Gefühl, wenn ich in Tasmanien aus dem Flugzeug steige. Es gibt einen Spruch in Tasmanien. Ab und an musst du die Insel verlassen. Und da Tasmanien die Insel einer Insel ist, ist das hier doppelt wahr. Aber so sehr ich es liebe zu gehen, so sehr liebe ich es wiederzukommen.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal, wo der Teufel durch die Wälder streift. Die australische Insel Tasmanien, eine Sendung von Petra Altenrath. Es sprachen Anna-Maria Kurizova, Sabine Rhein, Michael Hark, Christian Rudolph, Torvi Müller, Carsten Krabbe und Julian Sengelmann. Technik Sabine Suhr, Regie Jürgen Kopp, Redaktion Wolfgang Heinemann. Mehr über Land und Leute am kommenden Donnerstag ab 20.15 Uhr im NDR Fernsehen in der Reihe Mare TV über British Virgin Island und Trinidad and Tobago. We'll be right back.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.